Unser heutiger Gast beschäftigte sich als Creative Technologist regelmäßig mit neuen Technologien und damit, wie diese in innovative, aber auch sinnvolle Anwendungen überführt werden können. Neben ihrer Leidenschaft für alles Technische hatte sie schon immer eine Schwäche für Menschen. Sie schaute ihnen gerne zu. Das hat sie früher schon als Dokumentarfilmerin getan und sie macht es heute im Rahmen qualitativer Forschung. Vor allem aber arbeitet sie sehr gerne mit Menschen zusammen. Sie liebt es, zusammen mit ihnen Dinge zu erschaffen und sich zu überlegen, wie eine Zusammenarbeit am besten für alle funktionieren kann. Sie fühlt sich angenehm herausgefordert, wenn es darum geht, Unstimmigkeiten, Probleme und Konflikte zu lösen. Bei XO Projects begleitet sie die Konzeption und Umsetzung innovativer Produkte und Services. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf der Gestaltung schlanker Entwicklungsprozesse, in denen Prototyping und Tests eine zentrale Rolle spielen. In interdisziplinären Teams aus Techies, Kreativen und Strategen übernimmt sie häufig die Rolle der Vermittlerin und Übersetzerin. Oder wie sie es gerne frei nach Jeff Bridges zitiert, I just get up and throw the fucking ball.
Wie jede Woche seit nunmehr über 3 Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit zu dem werden kann, was Menschen stärkt, statt sie zu schwächen. Wie kann Arbeit, die einen so großen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was können wir tun, damit Führung ein Dienst und Beitrag zur gemeinsamen Sache wird, statt nur die eigene Karriere zu befördern? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Susanne Hanisch.
Hallo.
Ich habe natürlich bei meiner Einleitung nur Dokumentarfilmerin jetzt zentral gelesen. Also so simpel bin ich gestrickt.
Ja, so simpel bist du gestrickt.
Und die Sachen einfach anderen Sachen einfach direkt weggelassen.
Es ist wir wie kommen so auf alle. Beleuchtet und ich sehe das natürlich. Oh, wow.
Ich gebe zu, ich habe in der Vorbereitung mich schamlos an deinem LinkedIn-Profil und an deiner wirklich super charmanten Selbstbeschreibung bedient. Also wenn man das jetzt in den Urkunden- oder Dokumentenfälscher eingeben würde, würde ich wahrscheinlich meinen Doktortitel wieder zurückgeben müssen, aber du wirst es mir hoffentlich verzeihen. Wir sind zusammengekommen, kann man auch mal sagen. Ich finde es immer spannend zu hören, auf wie wir auf unsere Gäste kommen. Also A, haben wir den dringenden Wunsch bekommen, in der Marktforschung mit mehr Menschen zu sprechen, die wirklich im Maschinenraum von New Work stehen, wirklich auch Dinge anders machen, neu machen. Das war ein Grund, aber auf dich gestoßen worden sind wir durch einen unserer Stammhörer, durch Ben Drosinski, der mit dir zusammen gearbeitet hat und mega begeistert von dir erzählt hat und gesagt hat, Michael, als jemand, der alle eure Folgen gehört hat, habe ich einen Wunsch frei.
Wow.
Und dann haben wir telefoniert und ich war sehr, sehr angetan, habe das Christoph auch erzählt und deswegen sind wir super happy, dass du da bist. Und uns interessiert natürlich, wie bei jedem unserer Gäste, die Frage, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so schnell zu beantworten, aber ich probiere es mal. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht vorneweg und habe mir so ein paar Sachen überlegt, die, glaube ich, ganz wichtig sind für mich. Also ich fange mal bei meiner Familie an, ne, weil die ja so meine Kindheit prägen. Und ich komme aus einer Familie, wo sehr viele starke Frauen unterwegs waren und sind. Also die Mutter von meinem Vater musste eine ganze Zeit lang alleinerziehend zurechtkommen und ihren Sohn alleine aufziehen in ihrer Großfamilie, aber glücklicherweise. Die Mutter von meiner Mutter, die war Choreografin, davor Tänzerin und hat das auch einfach so durchgedrückt, wieder gegen alle Umstände und familiären Gegenwinde, die sie da bekommen hat. Und dann meine Mutter, die davon natürlich auch geprägt war und entsprechend auch sehr resolut ist und die ist auch Ingenieurin, so wie ich, und hat sich auch da so ein bisschen reingequält oder ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Also sie hat das, es war nicht ganz klar. Also ich bin geboren in der DDR, in Erfurt. Und meine Mutter auch. Und früher war es nicht ganz klar, dass jeder, der einen Hochschulzugang erworben hat, dass der auch wirklich auf die Hochschule gehen kann. Und da gab es halt irgendwie so ein so eine gewisse Anzahl von Leuten und sie hatte den gleichen Schnitt wie ein Mitschüler und der hatte halt den Zuschlag bekommen und sie nicht und dann hat sie an die wichtigen Stellen, die sie kannte als Kind oder
hat
als
Radau junge
Frau geschrieben, was ist ja, dass sie das überhaupt nicht einsieht und hat dann letztlich auch trotzdem studieren dürfen und das ist so eine von den Anekdoten, die sie immer erzählt und die ich halt ziemlich beeindruckend finde, einfach wirklich zu sagen, wenn ich das jetzt will, dann setze ich da halt alles ran und wenn ich halt irgendwie den Schatzchef anschreiben muss, mir Wurst. Genau, also das ist so die Erzählung oder so aus der Familie, die mich geprägt haben. Und die, glaube ich, auch dazu geführt haben, dass ich einfach selber immer einfach sehr selbstbewusst auch meinen Weg gegangen bin. Und dann spielt eine relativ große Rolle für mich die Tatsache, dass ich als Kind häufig nicht als Mädchen wahrgenommen wurde. Das hat hauptsächlich den Grund, dass ich zum einen ein bisschen, ja, keine Ahnung, einfach so ein bisschen wild und auch kletterig unterwegs war und so. Und aber auch gleichzeitig, dass meine Eltern, beide Ingenieure, sehr pragmatisch waren und mich super lange einfach ganz kurz Kurzhaarschnitt und Klamotten, die nicht kaputt gehen und so, weißt du? Also jetzt nicht so schick gemacht und irgendwie Schleifchen und ich mir da auch keinen Kopf gemacht habe erst. Und ich fand das aber immer blöd. Also ich habe dann mir Ohrlöcher stechen lassen und auch mal Röcke getragen, wenn es sich das angeboten hat. Aber es war irgendwie dann immer, war ich der Junge mit dem Rock oder der Junge, der Ohrlöcher hatte. Und das, was zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit verbreitet war. Und ich fand das halt immer doof. Ich dachte, ich will doch aber trotzdem so sein und trotzdem ein Mädchen sein. Und das hat sich auch ein bisschen durchgezogen. Also ich will auch trotzdem irgendwie nicht, keine Ahnung, eine super hohe Stimme haben und immer lieb sein. Und trotzdem bin ich ja jetzt nicht ein Typ. Oder irgendwie irgendeine Mischform oder keine Ahnung. So, das hat mich so ein bisschen... also immer genervt und das ist auch was mich immer wieder auch heute noch einfach ja manchmal schlecht gelaunt macht, aber auch manchmal einfach antreibt. Genau, also das sind so ein bisschen die Sachen aus meiner Kindheit. Dann später ich habe ja zwei Studiengänge, also ich habe einen Studiengang angefangen und dann habe ich den abgebrochen und habe dann nochmal neuen angefangen, so wie man sich vielleicht vorstellen kann, viele Eltern zu der großen Freude meiner Eltern. Ich habe Staatswissenschaften angefangen zu studieren, also Sozialwissenschaften und Politikwissenschaften, weil ich das auch spannend fand. Ich auch nach dem Abi überhaupt nicht wusste, was ich machen soll. Die andere Option wäre Sportstudieren gewesen, aber ich habe schon so nebenbei so viel Sport gemacht, dass ich dachte, das ist jetzt irgendwie nicht, das will ich nicht auch noch als Arbeit machen. Und fand ich das eigentlich auch ganz, ganz cool. Das hat mich auch alles interessiert. Ich habe mich da voll irgendwie voll reingehängt, war da aber nie so besonders gut. Also ich war da immer so mittel. Und ich fand das halt auch immer so ein bisschen komisch, weil man musste in den Arbeiten immer die möglichst exakt und genaue Interpretation aus Sicht des Professors schreiben von irgendeinem Philosophen oder Soziologen, wo ich dachte, das ist halt sinnlos. Also ich muss das ja nicht wiederholen, das hat er ja schon gemacht. Das habe ich irgendwie nicht verstanden und deswegen auch entsprechend keine Motivation gehabt. Und dann hatte ich halt so einen komischen Moment irgendwann mal, dass ich, das ist ein bisschen, ich kann das gar nicht so gut beschreiben, also es ist so ein bisschen wie eine Panikattacke gewesen, aber mir wurde so relativ initial klar, dass ich irgendwie nur ein endliches Leben habe. Und da habe ich angefangen, mir wirklich darüber Gedanken zu machen, was ich eigentlich machen will. Und habe mir nochmal einfach von vorn, also jetzt in kurz, das war ein etwas längerer Prozess, aber ich habe mir dann sozusagen in kurz gesprochen, mir nochmal überlegt, was ich eigentlich machen will, und habe dann den Studiengang gewechselt und das angefangen zu studieren. Ich wollte eigentlich dann das studieren, was meine Eltern studiert haben. Da hat meine Mutter gesagt, naja, bist du sicher, dass du das jetzt so noch hinkriegst? So Elektrotechnik ist so mit 4 Jahren Abstand zum letzten Mathekurs vielleicht auch nicht so einfach. Also habe ich aus erster Perspektive halbe Version gemacht und Medientechnologie studiert. Und war dann genug Elektrotechnik immer noch drin. Aber und das ist so ein.
Wie bist du darauf gekommen? Also ich stelle mir das vor, du hast irgendwie, oh Scheiße, ich bin nicht im richtigen Ding. Hast du das irgendwie systematisch gemacht oder hast du es gespürt? Oder wie bist du darauf gekommen?
Ich hatte einen kaputten Videorekorder. Und habe den repariert und dann habe ich beschlossen, dass wenn ich einen Videorekorder reparieren kann, kann ich auch in Medientechnik studieren.
Sehr geil.
Für die jüngeren Zuhörer, ein Videorekorder ist das Ding, was von Netflix.
Ja, okay. Ja, aber cool, genau, super.
Also ja. Einfach so, ja, und natürlich schon ein bisschen inspiriert, also
durch die Eltern auch.
Durch die Eltern, genau. Ja, genau. Aber was eigentlich der wichtige Punkt dabei war, es war dieser Moment, dass ich gemerkt habe, dass also diese komische Form von, vielleicht war es eine Panikattacke, ich weiß nicht, was das war. Ich habe das immer mal später wieder gehabt, ganz selten. Aber immer in so Momenten, wo das auch gerade irgendwie nicht so, also wo ich mich nicht wohl gefühlt habe. Und das war auch, ich habe ja, sieht man auch in meinem Lebenslauf, ich habe ja mal ein bisschen mehr als ein Jahr beim NDR gearbeitet. Das war direkt nach meiner Diplomarbeit. Oder was heißt direkt nach meiner Diplomarbeit? Ich bin ja auch wie viele Leute, die jetzt gerade fertig werden, hatte ich das große Glück, 2008 fertig zu werden, wo keiner irgendwen eingestellt hat. Und deswegen war ich erstmal eine ganze Zeit lang arbeitslos. Aber als ich dann den Job, hatte ich dann die Möglichkeit beim NDR anzufangen, das habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass das überhaupt nichts für mich ist. Weil mich das wahnsinnig gemacht hat, dass ich da nicht, also es hat mich wahnsinnig gemacht, dass ich dort nichts machen konnte. Also ich hab halt immer schon auch ein Bedürfnis, irgendwie was aufzubauen, was mitzugestalten. Und da war das halt wirklich, man hat halt in dieser Abteilung halt, das ist im Prinzip Systemservice, du musst halt schnell reagieren, wenn was kaputt geht. Und dazwischen hast du normalerweise Projekte, am Anfang halt nicht so viele. Und auch je nachdem, wie du dich reinhängst natürlich. Das war das eine. Und dann war das halt einfach, ich war die einzige Frau zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte einfach so Momente immer wieder, dass jemand reinkam und halt mal jemanden gesucht hat, der irgendwie verantwortlich ist. Oder ich ein Projekt dann hatte, ein ganz kleines, und dann immer mein Kollege gefragt wurde. Und ich sagte, also eigentlich sollte ich das Projekt leiten. Ich weiß ja nicht, ob du das dir schon mal jemand gesagt hat. Und die hielten mich dann halt immer noch, also auch nach irgendwie, ich habe ja vorher meine Diplomarbeit dann geschrieben, also ewig noch, immer noch für die Praktikantin oder irgendwas. Also die eine Frau, die da wahrscheinlich bald wieder weg ist.
Wahnsinn, ja. Und dann bist du, also das sagt ja schon der Titel, den du da auch angehst, System Engineering Sendeabwicklung. Das klingt ja sehr nach, dass du einfach nur technisch den Prozess begleitest, aber eben nicht, wie du gerade gesagt hast, nichts erschaffst. Und wie hast du dich da, sagen wir mal, befreit? Weil, sagen wir mal, NDR ist ja eigentlich ein cooler Arbeitgeber, da wollen ganz, ganz viele Leute hin, das ist irgendwie safe. Wie bist du weggekommen? Was hast du...
Also ich habe nach 2 Monaten beschlossen, das weiß nicht, ob das mal irgendwie, habe ich nie einem meiner Kollegen erzählt. Ich habe nach 2 Monaten beschlossen, dass ich da keinen Bock mehr drauf habe und habe dann mit meinem damaligen Partner ausgemacht, dass ich das alles Geld, was ich verdiene, dass wir das zurücklegen und wir nur von seinem Gehalt leben und dass wir dann nach einem Jahr oder wenn ich hatte einen befristeten Arbeitsvertrag ein Jahr, dass wir dann auf Weltreise gehen. Und das war auch ehrlicherweise das Einzige, was mich durch dieses Jahr gebracht hat, weil ich das sonst glaube ich nicht... Und ich habe meinen Vertrag einfach nicht verlängert. Sehr
cool. Und dann Weltreise. Um nochmal die Perspektive zu erweitern, rauszugehen, Flucht oder Horizont?
Nee, ich habe da auch ganz lange, ich habe da irgendwann mal so ein kleines Notizbuch gefunden von mir, wo ich darüber reflektiert habe, ob ich jetzt auch wie alle, es scheint wohl ein Hype gewesen zu sein zu dem Zeitpunkt, irgendwie auch eine Weltreise machen muss. Und dachte dann, also war so laut diesem Buch sehr lange nicht da der Meinung, dass ich das unbedingt machen muss. Wobei ich sehr gerne reise. Also nur tatsächlich habe ich wie, viele machen ja so ein Work and Travel irgendwie gleich nach der Schule oder direkt nach dem Studium. Und ich hatte halt einfach nie Geld für, also für Work and Travel brauchen wir jetzt nicht viel Geld, aber für so wirklich Reisen, auch längeren Zeitraum, hatte ich einfach nicht genug Geld, so wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Und dann habe ich gedacht, ich will jetzt erstmal einfach noch was sehen. Also ich muss jetzt ja doch mal raus aus dem ganzen Kram. Es war ja vorher schon einigermaßen geradlinig. Also mal abgesehen davon, dass ich den Studiengang gewechselt habe, war das ja jetzt trotzdem keine großen Brüche drin. Also alle Pausen, die ich auch in dem Studiengang wechsle, da habe ich dann halt ein Praktikum dazwischen gemacht, was super war. Aber es war jetzt nie, ich kann ja auch nicht so gut rumsitzen. Deswegen war das schon eher so wirklich nochmal den Kopf aufzumachen.
Wie lange war der unterwegs und gab es auch wieder einen dieser... Momente, wo du dann das Gefühl hattest, so jetzt muss ich wieder was drehen?
Wir waren ein Jahr unterwegs und den Moment hatte ich da nie. Ich hatte auf der Hälfte, ich habe im Juni Geburtstag und ich habe dann da so Videos bekommen von meiner Familie und meinen Freunden und dann war ich unfassbar traurig, weil ich sehr familiär bin und deswegen die halt extrem vermisst habe in dem Moment. Aber es war schon gut, dass es sozusagen erstmal begrenzt war auf ein Jahr. Aber ich hatte da nicht das Gefühl, dass ich was anderes jetzt gerade machen müsste.
Und aber mit dem nächsten beruflichen Schritt hast du dich da beschäftigt und überlegt, geplant, was kommt danach? Oder wann ist quasi die Entscheidung gekommen, dann in das Thema Film zu gehen?
Ja, also ich habe ja so ein bisschen Filmkram oder was heißt so ein bisschen gedreht nebenbei beim Studium, haben wir ja irgendwie Ständenfernsehen gemacht und so ein Zeug. Und eigentlich war mein damaliger Partner eher so der Typ, der, also wir hatten alles mit. Wir hatten uns vorgenommen, dass wir alles filmen und fotografieren, wobei der Fokus beim Filmen am Anfang eher so bei ihm lag, aber er hat sich da auch irgendwie megamäßig reingefuchst in, wir hatten so ein Mini, so ein Netbook hieß das, glaube ich, weißt du, so die, wo es noch keine leichten kleinen Laptops gab, gab es halt diese komischen günstigen Netbooks und das hat er irgendwie so optimiert, dass da eine ganz alte Windows-Version drauf lief mit einer ganz alten Premiere-Version, sodass man sozusagen auf diesem vollkommen unpotenten Ding Videos schneiden konnte. Wir hatten ein kleines Kamera-Equipment dabei und haben gefilmt und irgendwann auf der Reise im Amazonas, wir sind den Amazonas hochgefahren, da war er krank. Also weil man ja in so einer Region und dann war irgendwie auf so einem Boot mit 1000 Leuten, also 1000 nicht, aber mit vielen Leuten und wenig Möglichkeiten, sich da irgendwie das hygienisch reinste Essen zu holen, hat man halt dann irgendwann mal auch so eine Phase, wo man einfach krank ist. Auf jeden Fall dachte ich, na gut, jetzt muss ich halt filmen. Ich habe halt meistens Fotos gemacht. Und ich habe dann angefangen zu filmen, damit wir diesen Amazonas nicht verpassen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das total cool finde. Mhm. Dann haben wir uns ab da auch aufgeteilt. Also er hat zwar den Schnitt weiterhin gemacht, aber wir haben das Film war dann noch viel mehr auch aufgeteilt zwischen uns beiden. Und dann haben wir halt überlegt, dass wir uns damit eigentlich selbstständig machen könnten. Also wir beide zusammen. Und haben dann, das war halt vielleicht auch deswegen gar, auch auf lange Sicht nicht langweilig. Wir saßen dann halt in irgendwelchen, keine Ahnung, Cafés rum und haben irgendwie Kaffee oder Bier getrunken und dann darüber nachgedacht, wie wir heißen. Und ich habe in irgendwelchen kleinen Absteigen auf dem Laptop Logo gebastelt und dann haben wir irgendwie dann mal eine Domain angemeldet und so. Also das war eigentlich ganz, hat uns so begleitet dann da.
Das heißt, als ihr wieder da wart, war die Idee für die Firma fertig.
Genau.
Ja. Und wie habt ihr denn losgelegt? Was waren erste Projekte, Kunden? Wie ging das dann?
Meine Mutter würde jetzt sagen, dadurch, dass du dir das nie einfach machst, haben wir zwar kurz losgelegt, aber dann haben wir uns getrennt privat und dann beruflich auch, weil das sich jetzt dann also auch nicht sozusagen so angeboten hat. Also wir haben, und dann habe ich auch tatsächlich, weil wir haben uns alles Mögliche gut überlegt, aber was wir uns nicht überlegt haben, dass wir überhaupt gar keine Kontakte haben zu irgendwem. Und wir hatten halt wir wollten gerne einen Schwerpunkt machen auf Outdoor-Sport. Ich muss das mal so betonen, weil immer alle Auto verstanden haben am Anfang. Einfach weil wir beide aus der Richtung kommen. Also ich bin früher ganz viel geklettert. Das habe ich gar nicht erzählt, aber ist egal. Also
Bouldern,
genau. Ich bin auch auf dem Thüringer Kletterführer drauf gewesen, meine Ausgabe. Super geil, ne?
Ja, finde ich gut.
Wir wollten uns darauf fokussieren und der Hintergrund war, wir haben halt viel solche Produktionen, sind halt viel mit großen Teams produziert und so und wir wollten das gerne, aber einfach eigentlich ein bisschen naturschonend machen und in kleinen Sachen wird jetzt auch viel gemacht. Danach kam diese Videographer-Geschichte hoch, das gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so extrem, weil das mit den Kameras auch erst angefangen hat, dass man überhaupt sich da in dem Bereich begeben kann. Und dann habe ich auch ein bisschen rumgekrebst dann alleine. Also ich habe dann irgendwie mal für einen Sportverein was gemacht und dann habe ich, wie habe ich das eigentlich? Achso, dann habe ich über einen Bekannten, habe ich einen Einradfahrer kennengelernt oder der hat uns verknüpft, der immer, also ein Extrem-Einradfahrer, wusste ich auch nicht, dass es das gibt, also der steigt Berge und fährt mit dem Einrad wieder runter. Ich habe auch gedacht, was ist eigentlich los? Warum? Also krass. Mit dem haben wir dann, und der suchte halt, der wollte das, also der wurde ein bisschen gesponsert und der brauchte halt immer mal so Projekte, wo auch jemand filmt. Und dann haben wir das gemacht und da haben wir ganz, ganz bisschen Geld von einem seiner Sponsoren noch für gekriegt, dass wir so gerade so hinfahren konnten, aber viel mehr ist da auch nicht rumgekommen. Und dann habe ich, und das haben wir gemacht, das waren also kleine Sachen. Und dann war ich eigentlich schon kurz vor dem Moment, wo ich dachte so, okay, es geht einfach nicht. Kenne nicht genug Leute, weiß jetzt auch nicht, habe alles Mögliche probiert, fällt mir nichts mehr ein. Und dann hat über eine andere Bekannte, die hat mir gesagt, dass die bei der DGZS gerade jemanden einstellen wollen. Und dann habe ich da halt mich gemeldet und habe gesagt, ich würde das gerne machen. Ich finde das auch sehr spannend, was ihr macht, aber ich würde das gerne als Freie weitermachen, damit ich auch noch andere Sachen machen kann. Und dann habe ich mit denen einen Deal gefunden, was echt ganz cool war für mich, weil ich habe also sozusagen ja so einen Dauerkunden gehabt, der einen festen Zeitblock hatte bei mir und habe unheimlich viel für die gemacht, was auch total cool war, weil man da einfach auch mal noch zusätzlich ganz viel ausprobieren kann. Genau, und das habe ich fast 2 Jahre gemacht. Und das hat mir dann halt geholfen, das andere ein bisschen langsamer aufzubauen.
Super. Und die, sagen wir, der Schritt vom Thema Film jetzt auf das Thema Innovation und ja, wie gesagt, nennt sich ja Creative Technologist, was ich einen sehr schönen Begriff finde und einen sehr wichtigen Begriff finde und auch einen sehr wichtigen Beruf finde. Wie ist das passiert? Wie bist du quasi da aus dem einen Kreativen ins nächste Thema gerutscht?
Auch so go with the flow, würde ich sagen. Ich kann das ist wirklich, deswegen habe ich dieses Jeff Bridges Zitat irgendwann gesehen und dachte, ja genau. Also es war einfach so, ich habe meine Geschäftspartnerin, die kenne ich eigentlich privat und die hat mit einem anderen Bekannten ein Startup gegründet. Das sollte Leute finanzfit machen, also helfen bei ihren finanziellen Organisationen. Und die hat mich angesprochen, ob ich nicht für die mal einen Imagefilm machen kann, einfach so und als Freundschaftsdienst. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann brauchten die aber für ihr Angebot noch irgendwie so ein bisschen mehr Video-Content. Die hatten so einen E-Learning-Teil und dann habe ich ihnen da erst ein bisschen so beraten. Dann habe ich gesagt, ich mache das. Dann hatten die aber ja auch kein Geld. Dann habe ich irgendwie so ein bisschen da auf Anteilsbasis, was halt zu dem Zeitpunkt nichts bedeutet hat eigentlich, weil es gab ja noch gar nichts zu verdienen. Und dann dachte ich, okay, die ziehen gerade ein großes Büro und ich habe damit zu dem Zeitpunkt mit einer Journalistin zusammengearbeitet und dann habe ich gesagt, komm, wir ziehen damit ein, dann haben wir vielleicht noch ein paar mehr Kontakte, weil die sind ja auch, machen ja nebenbei noch ein bisschen Consulting, vielleicht kommt da mal einer vorbei und so. Also und dann ging das mit der Journalistin auseinander. Wir haben da einfach ein bisschen unterschiedliche Meinungen dazu gehabt, wie wir weiterarbeiten sollen und dann war ich halt da und dann bin ich da einfach irgendwie immer weiter reingerutscht. Also ich habe den dann bei allen möglichen Sachen beraten. Dann kam halt auch zum Tragen, dass ich eben diesen Tech-Hintergrund habe und den auch in der Kommunikation mit ihrem Entwickler und später mit dem Entwicklerteam helfen konnte. Und dass ich auch einfach so ein, vorher schon immer, also ich habe ja lange alleine und zu zweit gearbeitet und ich liebe alle möglichen Tools und Dinge, wie man zusammenarbeitet, hat mich schon immer interessiert, aber ich war halt immer alleine oder zu zweit und habe dann gedacht, ich brauche jetzt mal ein Team, damit ich das mal ausprobieren kann. Und deswegen ist das so ein bisschen auch auf fruchtbarem Boden gestoßen. Ich fand das halt total spannend, einfach in so einem Team auch zu gucken, wie machen wir das jetzt? Also wie kommen wir jetzt hier mit total begrenzten Ressourcen irgendwie auch klar und wie teilen wir das auf und immer wieder? Und deswegen bin ich dann da einfach irgendwann eingestiegen, weil sich das, also ich sage immer, die haben einen kleinen Finger und haben dann den ganzen Arm genommen und dann mich komplett, aber eigentlich habe ich halt das ja nicht, das hat mich ja keiner gezwungen. Also.
Ja. Wenn in der Einleitung hatten wir besonders betont Menschen im Mittelpunkt und das Thema Unstimmigkeiten, Konflikte und diese Themen. Und ich habe dich sehr stark auch wahrgenommen, auch von der technologischen Ecke, aber auch so dein Werdegang. Aber woher kommt nochmal wirklich dieser Blick auf Menschen? Hat das auch mit deiner Prägung von zu Hause zu tun? Gerade weil du eingangs auch von den sehr starken Frauen in der Familie gesprochen hast, dass das so einen großen Raum einnimmt?
Also ich kann dir nicht sagen, wo das herkommt. Ich habe ein ziemlich gutes Gespür insgesamt, wenn Leute im Raum ist, wenn irgendwas nicht, also wenn was nicht stimmt oder auch gegenüber von Leuten. Und ich habe irgendwie ein Bedürfnis danach, Ausgleich zu schaffen. Also ich habe zwischen den beiden Studiengängen, das war schon auch so ein Moment, der es, glaube ich, ein bisschen hervorgehoben hat. Ich habe da ein Praktikum gemacht bei einem Sommertheater von Studenten. Mhm. Und da gab es ja ganz unterschiedliche Gewerke. Also man gab es die Schauspielstudenten und dann gab es halt eine Handvoll Leute, die diese Produktion betreut haben. Und ich war Produktionsassistentin. Der Produktionsleiter hat sich primär darum gekümmert, so Kohle ranzubringen und ich habe halt ganz viel mit diesem Team gearbeitet. Mhm. Und da war einfach, die haben halt alle über unterschiedliche Dinge gejammert und überhaupt nicht miteinander geredet und jeder hat sich über den anderen aufgeregt und ich bin halt, dann war irgendwann neben Sachen beschaffen, war halt meine Hauptaufgabe, dem einen zu erklären, warum der andere das nicht jetzt gerade so macht, wie er das gerne soll und habe also deswegen sage ich auch Vermittler, also für Verständigung gesorgt, einfach weil, und ich fand, das hat mir total Spaß gemacht. Also das kann man ja auch so sehen, dass man das total ätzend findet, wenn irgendwie da die Stimmung schlecht ist, aber es hat mir Spaß gemacht, für Aha-Erlebnisse zu sorgen und dadurch insgesamt die Zusammenarbeit zu verbessern und das war da so und das ist das war halt bei diesem Startup auch so, dass die einen hatten überhaupt kein technologisches Verständnis und die Entwickler haben gesagt, oh, was, wie soll ich denn, das, damit kann ich nicht arbeiten. Also, hä, das ist doch keine Definition von irgendwas. Soll ich mir jetzt was ausdenken oder was? Und dann denke ich mir das was aus und das findet ihr blöd. Na klar. So, also, und ich finde das einfach, ja, sehr befriedigend tatsächlich, wenn ich merke, dass Leute ein Verständnis füreinander aufbauen, weil einfach dazwischen mal einer sagt, du hast übrigens gerade das gesagt, was kam da an, eigentlich wolltest du das sagen zu der anderen Person und ja, bei dem Startup war es auch noch so, dass sozusagen das Gründerteam auch so ein bisschen sehr unterschiedliche Typen waren oder sind und da war das halt auch häufig so, dass ich versucht habe, einfach zwischen den beiden zu vermitteln, wobei mich das irgendwann genervt hat, aber so grundsätzlich im Team macht mir das Freude, wenn das dann funktioniert.
Und wann in deinem Leben gab es, also ich fand das sehr einprägsam, diesen Moment, den du beschrieben hast in deinen Studiengängen, wo du sagtest, das war wie eine Panikattacke. Mhm. Das klingt fast wie so ein Tool, was dein Körper plötzlich hervorbringt und sagt so, irgendwas stimmt hier nicht.
Alarmanlage.
So eine Alarmanlage, ja, finde ich gut. Weil ist ja doch häufiger deutlich spürbar ist, wenn wir etwas nicht mögen, als wenn wir merken, oh ja, das finden wir richtig gut.
Ja.
Also sehr viel häufiger kommt es irgendwann hoch und dann in ganz vielen Fällen merken wir es aber auch nicht, weil wir dann, keine Ahnung, ein bestimmtes Gehalt oder es gibt eine Gehaltsanpassung oder es wird doch nochmal was angepasst. Und das ist, du klingst so ein bisschen wie, du lässt dir keinen Bullshit verkaufen, wenn du merkst, da läuft irgendwas nicht. Und mich interessiert, hast du das nochmal für dich weiter mitgenommen in dein Leben und immer weiter professionalisiert, dass wenn du merkst, so, da kommt jetzt mein Bullshit-Detektor hoch, den kenne ich schon, der funktioniert so und das passiert dann?
Ja, also es war tatsächlich so, dass es halt ein paar Mal auch nochmal aufgetreten ist, zum Teil unterschiedlich stark und am Anfang hat mir das halt Angst gemacht, weil ich das halt irgendwie nicht wollte und irgendwann hat mir das halt nicht mehr so viel Angst gemacht, dann kannte ich das und dann war das so tatsächlich, dass es einfach, ich gemerkt habe, dass das jetzt wieder so ein Moment ist, wo es irgendwie, wo ich wirklich mal grundlegend nachdenken muss. Aber tatsächlich habe ich auch über diesen, auch schon bei diesem initialen Panikmoment, sage ich jetzt mal, ich habe dann angefangen zu meditieren zu dem Zeitpunkt und mich dann einfach viel mehr noch mit sozusagen mit anderen Sachen beschäftigt. Also ich habe mich halt grundsätzlich mal, wenn ich dachte, okay, wenn ich jetzt irgendwann nicht mehr da bin, warum eigentlich nicht? Was ist denn das überhaupt? So damit habe ich mich beschäftigt. Deswegen meinte ich vorhin, das ist ein längerer Prozess gewesen. Und was ich mir auch, wenn in Phasen, wo ich jetzt nicht irgendwie viel meditiert habe, weil, keine Ahnung, mal irgendwie andere Sachen mich wieder überrannt haben. Ich habe mir halt so ein Achtsamkeitsthema irgendwie behalten. Also tatsächlich einfach zu gucken und immer mal so innezuhalten, auch im normalen Alltag. Und ganz bewusst manchmal, also ich arbeite super gerne, ich arbeite auch manchmal spät abends, schicke dann aber bewusst keine E-Mails mehr raus, damit keiner denkt, was ist mit der oder gestresst ist davon. Oder meinem Team habe ich dann befohlen, dass sie ihren Ich bin nicht da Dingens anschalten, damit ich ihnen trotzdem nachts, wenn mir was einfällt, ihnen schreiben kann, ohne dass sie das irgendwo gepinkt bekommen. Mhm. Ich merke auch, wenn ich irgendwie erschöpft bin und das gerade überhaupt nicht gut ist und dann lasse ich es einfach kommen. Also dann, ich hatte das ganz lange schon nicht, diesen Panikmoment, weil ich inzwischen ein gutes Gefühl dafür habe, wenn ich irgendwie jetzt einfach meine Ruhe brauche und jetzt einfach mal nur was für mich mache.
Ihr habt bei euch auf der Seite sehr gut beschrieben, was auch die Arten von Projekten sind, die ihr so macht. Ihr macht ja sehr viel Workshops, ne? Bringt Innovationen und Tools über Workshops in Companies. Bin da auf einen sehr interessanten Artikel, den du auf Medium geschrieben hast, gestoßen. Du hast sehr, sehr früh in der Corona-Krise eigentlich schon darüber geschrieben, was das eigentlich heißt, wenn du auf einmal Workshops nicht mehr in einem Raum physisch machst, sondern über Tools. Hast über Mural da schon geschrieben, was ich jetzt auch sehr für mich entdeckt habe als Software. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie ihr generell arbeitet und wie sich die Arbeit jetzt durch Corona vielleicht geändert hat.
Ja, also wir arbeiten normalerweise so, dass wir also normal, wir arbeiten mit den Kunden normalerweise in Workshops zusammen, die wir aber unterschiedlich intensiv vorbereiten. Also wir arbeiten ja grundsätzlich sehr nutzerzentriert, deswegen machen wir idealerweise immer irgendwie auch Nutzerforschung vorneweg und bringen dann immer alles mit und arbeiten dann sehr konzentriert in den Workshops mit den Kunden, Ideen aus oder strategische Themen und so weiter. Wir haben, als es klar war, dass wir hatten gerade zwei Workshops in der Vorbereitung, als das irgendwie hieß, wir können jetzt uns nicht mehr sehen. Und dann, ich weiß noch, wie Franziska reinkam, meinte, was machen wir jetzt? Ich war gestern noch da, jetzt kann ich da nicht mehr hinfahren. Ich so, ja, kein Problem, wir machen das jetzt remote. Ich habe da vor ein paar Wochen, habe ich mir da so ein Dingens angeguckt. Also es gibt ja Leute, die machen ja schon ewig Remote-Workshops. Mhm. Und ich hatte auch aus reinem Interesse, weil ich mich immer mit irgendwie auch mit Tools beschäftige und anderen Dingen, hatte ich mir das halt irgendwie angeguckt und habe gesagt, das ist kein Problem. Und das Miroboard oder früher Realtimeboard, das kenne ich schon ewig. Und das war auch wieder so ein Tool, wo ich dachte, das könnte ich mal benutzen, aber es gibt gar keinen Anlass.
Und ich bin hier alleine.
Genau, ja, ungefähr so. Und dann habe ich mich gefreut, dachte ich, super, ich habe schon das Tool. Und dann habe ich außerdem vor 3 Tagen mit einem über Zoom gesprochen, das ist sowieso das Bessere. Und dann haben wir hatten dann das technische Setup extrem schnell zusammen. Ich habe da noch ein bisschen rumgespielt und die Leute reingeholt und dann haben wir das auch wirklich in ganz, ganz kurzer Zeit gesagt, okay, wir können das auf jeden Fall umsetzen und ich war euphorisiert, ohne Scheiß. In dem Moment, wo das hieß, wir müssen das remote machen, dachte ich so, geil. Wir können was komplett, ich muss das ja, muss ja auch, es ist ja nicht nur, holst dir dieses Tools ran, sondern du musst ja auch darüber nachdenken, was muss ich jetzt anders machen zum Beispiel, also wir machen ja, unsere Workshops sind sehr intensiv und hart gepackt, ich kann nicht Leute 8 Stunden an Bildschirm, das war mir in dem Moment schon klar, dass das nicht funktionieren wird, also habe ich irgendwie nicht nur nach Tools und Leute reingeholt in Tools, sondern eben auch sofort irgendwie mir alles zusammengesammelt, was ich im Netz gefunden habe zu Best Practice zu dem Zeitpunkt wir haben das dann sofort alles auch übernommen, genau.
Und hat wahrscheinlich dann, weil ihr so früh auch die Lösung hattet, euer Geschäft nicht so dramatisch beeinflusst oder musstet ihr viel absagen oder wurde viel abgesagt?
Also wir haben nichts abgesagt, aber wir hatten schon im April hatten wir noch ein bisschen sozusagen Restsachen zu tun, aber im Mai, Juni haben wir sozusagen auf dem Consulting-Thema fast gar nichts gemacht. War einfach, weil die Kunden so sehr mit sich selber beschäftigt waren, dass die gesagt haben, jetzt weiß ich es auch nicht, können wir bitte auf irgendwann später verschieben. Ich habe mit Leuten telefoniert, die haben gesagt, wir können gerne Ende des Jahres wieder sprechen. Und da dachte ich mir, ernsthaft jetzt? Okay, gut, dann sprechen wir Ende des Jahres wieder. Also ich glaube zwar, dass es sinnvoller wäre, wir würden eher sprechen, aber wenn du der Meinung bist, dass du das jetzt nicht eher kannst, dann ist das halt so. Deswegen hat uns das schon reingehauen, aber wir haben ja noch ein eigenes Projekt, deswegen war das nicht so schlimm.
Super.
Und um da bei der Arbeitsweise nochmal zu bleiben, wir haben das ja auch beobachtet, was sich ändert. Und wenn Michael, du sagtest ja gerade, du hast da einiges gelesen und du hast drüber geschrieben. Was waren denn so deine von den Best Practices am Anfang zu vorher, jetzt nachher, wo du sagst, okay, das sind jetzt mal die Grenzen von Remote, die man auch wirklich nicht gesprengt bekommt, auch nicht mit Tools, auch nicht mit Methoden?
Also meinst du jetzt, was ich vorher schon gelesen habe oder was wir jetzt...
Genau, du sagtest ja irgendwie, du hast dich alles Mögliche angelesen, geguckt und jetzt hast du dann eigene Erfahrungen gemacht.
So die Mischung aus beiden.
Okay. Also was ich vorher schon gelesen habe, war ganz klar, dass man mehr Pausen braucht, dass man grundsätzlich die Sache auch idealerweise gar nicht so lange macht und eher mal über mehrere Tage verteilt. Würde ich so mitgehen, ehrlich gesagt. Dass man vorher auf jeden Fall ein technisches Setup macht mit den Leuten. Das haben wir von Anfang an gemacht. Das hat uns auch mit Sicherheit von Anfang an richtig gut getan. Was meine persönliche Essenz daraus ist, aus den Sachen, die wir bisher gemacht haben, ist, ich würde jetzt, wenn ich es kann, manche Sachen nicht remote machen mit manchen Leuten. Einfach weil wir hatten wirklich auch extrem gute und nicht so gute Erfahrungen. Und das würde ich sagen, hat viel auch damit zu tun, mit den Leuten. Und das ist gar nicht böse gemeint, sondern es hat einfach, es gibt halt mega digital affine Menschen, die kannst du in so ein Tool reinschmeißen und dann, es war lustig, bei dem ersten waren die so, guck mal, ich habe noch eine andere Funktion gefunden, die können wir doch jetzt auch benutzen. Und das war auch lustig und hat Spaß gemacht. Und dann gibt es halt Leute, da habe ich das auch über, also da habe ich jedes Mal dann ein bisschen weniger Tool gemacht und ein bisschen was, noch was Einfacheres. Also ich habe, wir haben ja eine Zeit lang jetzt so zwischendurch auch so ein bisschen ein Webinar gemacht, wo wir Leuten so die Grundlagen auch erzählt haben, worauf sie achten sollen, wenn sie was virtuell machen. Und ein Punkt, den ich da immer wieder angebracht habe, ist, du musst dir die Leute angucken, mit denen du arbeitest und das einfachste Tool benutzen, was du kannst. Also auch wenn es total coole, und ich bin ja jemand, der extrem gerne irgendwelche Tools benutzt, aber du musst das Tool an den Leuten festmachen, mit denen du arbeitest. Und wenn du merkst, die kommen damit nicht zurecht, dann hilft es überhaupt nichts, denen das jetzt reinzudrücken, weil das frustriert die nur, sondern du musst dann einfach gucken, dass du was Einfacheres benutzt. Und weil es geht nicht darum, irgendein Tool zu benutzen, es geht darum, dass man irgendwie gut zusammenarbeiten kann. Und wenn du dann am Ende in einer Excel-Tabelle oder auf einem Word-Dokument rumschreibst und das bringt das Ergebnis, dann ist das total super. Also das ist überhaupt kein Thema. Also das ist so für mich die wichtigste Erkenntnis eigentlich. Und ansonsten finde ich, dass man sehr gut auch remote, also körperliche Aufwärmübungen machen sollte und kann. Also wir machen ja auch in unseren Workshops immer so Dinge, wo sich Leute bewegen sollen, kennen viele auch, aber auch und auch mal Atemübungen und so ein Kram. Und ich, es ist nicht, es gibt lustige Sachen, die man machen kann in Workshops, um Leute zu amüsieren, aber die Leute dazu bringen, sich zu bewegen, auf ihrem Stuhl einmal eine Runde zu drehen, keine Ahnung, die Füße ins Bild zu halten und zwar nicht die Kamera runter, sondern die Füße hoch. Das ist einfach so ein bisschen Bewegung zu schaffen, ist auf jeden Fall gerade so ab der zweiten Tageshälfte eine gute Idee.
Krass. Du hast von deinem eigenen Projekt gesprochen. Was macht ihr?
Wir haben, weil Franziska hat ja auch mit einem Startup angefangen, deswegen war das immer so ein bisschen im Hinterkopf. Wir mussten das ja gehen lassen wir haben der eine Gründer von diesem Startup, der ist dann irgendwann, hat uns verlassen und hat das auch mitgenommen, das Thema. Und deswegen schwang das aber immer so ein bisschen mit, dass wir eigentlich nochmal was machen wollen, was Eigenes. Und irgendwann kam sie dann auf mich zu und meinte, hier, guck mal, es geht doch eigentlich gerade, meinst du nicht, wir hätten ein bisschen Kapazitäten, nochmal wieder was Neues auszuprobieren? Und wir sind gerade dabei, einen Marktplatz zu bauen, auf dem Leute ihre Trainings anbieten können, ihre Weiterbildungsangebote. Und zwar nennen wir das einen demokratischen Marktplatz, weil alle Leute, die Weiterbildung anbieten, die dort anbieten können. Und das einzige Kriterium, also es gibt so ein bisschen thematischen Anfang, aber das Hauptkriterium oder das wichtigste Kriterium ist, dass das, was Nutzer dazu oder Teilnehmer der Weiterbildung, was die dazu sagen. Weil es gibt Plattformen, wo man das finden kann. Es gibt große Anbieter, die auch ganz viele unterschiedliche Weiterbildungen anbieten. Aber es gibt halt unheimlich viele Leute, die so kleinere Trainings, einzelne Workshops anbieten oder Coaches. Und für die ist es zum Teil echt schwer, Sachen irgendwie zu bekommen. Und gleichermaßen haben wir festgestellt oder herausgefunden, dass es auch für viele Leute, die sowas suchen, total schwierig ist, das zu finden, was sie haben wollen, das, was sie gerade brauchen, weil es manchmal ja auch schon ein bisschen spezieller ist und dann auch zu wissen, ob das jetzt gut ist. Und das ist dann ganz viel Mund zu Mund. Und wenn du halt gerade keinen findest, dann hast du halt nichts. Und
das ist spannend. Was ich interessant daran finde, ist, dass du ja dadurch, also wir wissen alle, Marktplatz ist das die große Herausforderung, das Schwierige, auf zwei Seiten die Kunden zu akquirieren, aber wenn ihr das hinkriegt, hat das natürlich einen irren Charme, dass das Niveau auf der Plattform immer besser wird. Weil die schlecht bewertet werden, werden runtergehen und nur die Guten bleiben und es werden neue kommen. Und dadurch, dass die User das beurteilen, wird es so ein selbstverbesserndes System oder könnte es so ein selbstverbesserndes System sein, ja. Was ich extrem spannend finde. Der Philipp Westermeier von OMR plant sowas gerade mit Software, also auch so eine Software-Review-Plattform. Also ich glaube, sehe für beide Themen echten Markt. Also, finde ich spannend.
Ja. Ist denn momentan, das frage ich mich gerade, durch Corona mehr Raum für Weiterbildung, so wie wir ganz am Anfang mal gesagt haben bei unserem CSR-Stream, dass wir sagten, jetzt ist ja Zeit. Meine Wahrnehmung war eher so, die Leute waren eben sehr lange mit sich selbst beschäftigt und jetzt ist gerade gefühlt so wie so ein Durchatmen. Also okay, alles wieder normal, auch wenn es natürlich nicht so ist. Oder wie hat sich das entwickelt? Wie nimmst du das wahr?
Also mein Gefühl war, oder so ein bisschen, was ich aus dem herausgelesen habe oder herausgenommen habe, was die Leute, was auch unsere Kunden zurückgespielt haben, ist jetzt sowohl Zeit zum Teil für einige Leute, aber auch vor allem noch das Budget da. Also die, also was ich halt häufig gehört habe, war, ja, Workshop können wir jetzt nicht machen, da, weil ich habe hier so einen Deckel und der ist jetzt noch niedriger. Aber wenn du ein Training hast, da können wir nochmal sprechen. Und deswegen bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Und wenn man dann auch noch ja, die Chance nutzt und sich etwas flexibler aufstellt als Trainer und sowohl vor Ort Angebote macht, als auch irgendwie virtuelle oder vielleicht kombiniert, je nachdem, dann hat man, glaube ich, ganz gute Chancen aktuell, würde ich sagen. Also das ist meine Einschätzung.
Ja, der Markt, also das, ich denke auch, der Markt wird da sein, der wird eher grundsätzlich wachsen. Ich versuche momentan so ein Gefühl zu bekommen, wie stellen sich Menschen jetzt auf Arbeit ein? Ne? Also wir hatten diese Idee zum New Work Podcast vor einigen Jahren, weil wir das Gefühl haben, die Arbeitswelt verändert sich, und ich habe das Gefühl, jetzt dreht sich halt nochmal wieder einiges, dass viele auch sagen so, okay, was könnte jetzt ein vernünftiger Job sein? Wir gucken uns ja gerade diverse Berufe auch an, wie die sich ändern und drehen. Wer bildet sich wie fort? Wo kommen die Sachen her? Also das ist ja schon sehr, sehr, sehr breit. Und Weiterbildung oder ein Training ist dann halt ein Format. Und gefühlt gibt es ja extrem viel an verschiedenen Sachen. Also ich bin so der YouTube-Typ, Michael der Bücherwurm und Podcast-Typ, wenn man so platt sagen kann.
Bin ich gar nicht platt, finde ich sehr präzise.
Ich finde, ich bin total gespannt zu sehen, was passiert. Also so mein Bauchgefühl sagt halt, da dreht sich nochmal einiges. Und ich frage mich halt wirklich, in welche Richtung? Was passiert mit Innovationen? Und weil du auch sagtest, Kunden sagen, ja, das Projekt machen wir Ende des Jahres, obwohl auch dein Gefühl ist, sollte man eigentlich nicht liegen lassen.
Naja.
Geld hin, Geld her.
Ja, ja, na, weil man jetzt einfach auch die Möglichkeit hat, auf ganz vielen Themen hat man jetzt die Möglichkeit, relativ vorne dabei zu sein. Und oder die sozusagen diesen Umschwung mitzunehmen. Und deswegen würde ich das jetzt nicht warten, bis die anderen sich alle wieder auch aufgewacht sind, sich in Position gebracht haben, um dann auch damit anzufangen, wenn alle anderen eigentlich auch schon soweit sind. Oder halt überhaupt die Situation, das liegt vielleicht aber auch an meiner, weiß ich nicht, bevor ich rumsitze, mache ich doch lieber, dann denke ich mir doch was aus, was Neues.
Ja klar, wie hieß das noch, die häufigste Todesursache nach Corona ist Tod über dem Zaunfall hängen. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber sehe ich genauso, das da dann weiterzumachen. Mit was für Branchen arbeitest du hauptsächlich zusammen?
Also wir haben ein bisschen zum Teil eine Tendenz zu Kommunikation und Werbung gehabt, einfach weil Franziska aus der Werbung kommt und da eben noch Kontakte sind. Wir arbeiten aber auch einfach mit, was ist denn das? Fashion im weitesten Sinne. Fast Moving Consumer Goods, etwas, was ich nicht wusste früher, was das ist. Ist auch so schön, wenn man aus dem ganz anderen Feld kommt, denkt man, was ist das denn hier? Da tausend
Abkürzungen. Schnell bewegende Konsumgüter.
Kennt kein Mensch.
FMCG.
Ja, genau. Dann, ja, jetzt tatsächlich, ich könnte jetzt gar nicht so bisschen digital, also digitale Angebote eigentlich nur von also auch breit aus also allen möglichen Branchen.
Ich habe tolle große Unternehmen, Otto, Beiersdorf, was ihr vorher gesagt habt, schon super, ja.
Und von eurem Team her, also mich interessiert jetzt nochmal so dieser Bereich Kommunikation, Zusammenarbeit, Einsatz von Tools zwischen Tools und Mensch.
Ja.
Ist halt ein Bereich, in dem ich auch unterwegs bin, deswegen lerne ich da gerne dazu. Ich habe früher auch geglaubt, man kann sehr viel über das Tool lösen und sehe mittlerweile auch, wie wichtig der Mensch vor dem Tool denn doch ist und bleibt, und habe auch gedacht, das muss irgendwann aufhören, aber das hört nicht auf. Das ist irgendwie so ein endloses Ding. Was waren so deine größten Würfe, wo du gemerkt hast, so diese Kombination aus Tool, ein bisschen Leute antrainieren, das hat richtig was bewegt, auch auf Kundenseite?
Auf Kundenseite? Jetzt habe ich natürlich auf Kundenseite nur so mittel viel Erfahrung mit Tool-Einführung.
Sonst nimmst du aus eigener Erfahrung. Also wo du sagst, so, das waren so richtige Würfe, wo du gemerkt hast, okay, das hat echt was gedreht. Also ich gebe dir mal ein Beispiel.
Ja.
Bei mir war, ich habe ganz lange Zeit kein WhatsApp genutzt, als das gibt es ja seit 2009, 10, irgendwie sowas, also früh. Ich habe es lange Zeit nicht benutzt und habe irgendwann gemerkt, boah, krass, wie ein Tool, ein Kommunikationskanal simplifiziert, der eigentlich schon da war mit SMS und Co., aber so diesen Einklick leichter ist. das war echt so ein Eye-Opener, wo ich dachte, boah, shit, das ist ja wirklich so viel schneller und das reicht dann, um jemanden reinzuziehen. Das beeindruckt mich immer wieder, wenn es solche Momente gibt. Und das ist ganz häufig die Kombi aus, wo setzt du das mit ein? Weil Tool kann ja noch so featurelastig und geil sein, dass man sagt, so ja, ist aber too much.
Ja. Also ich nehme jetzt einfach das Team, weil ich da die meisten, also die, das ist auch ein bisschen meine Teststrecke und die haben schon, sind schon sehr, durch sehr viele Sachen durchgegangen und ich versuche sie jetzt tendenziell weniger zu quälen. Aber ich habe die relativ schnell am Anfang dazu gezwungen, von PowerPoint zu Google, zu G Suite zu wechseln, zu Google Slides. Und das fand ich furchtbar am Anfang. Gab es nicht dieselben Effekte, die Shortcuts waren anders. Also wenn du so Leute, die so wirklich so drinstecken in so einem Tool, weil sie das seit Jahren benutzen und eigentlich alles damit machen. Also ich war auch manchmal beeindruckt, was man alles mit PowerPoint machen kann. Alles kann man mit PowerPoint machen übrigens, egal was du möchtest.
Auch das schöne Suppe.
Ja, wirklich, also im Zweifel auch das. Also ich war wirklich, ja. Es gibt Leute, die sind unfassbar virtuos mit solchen Sachen. Und ich habe die einfach dazu gezwungen, weil die haben dann immer, also für Kundenprojekte, dann hat einer angefangen, was vorzubereiten, also ne, primär Workshop-Vorbereitung. Und dann kommt der nächste und dann gibt es dann irgendwie 5 Versionen und am Ende, kurz vorm Workshop, musst du alle Versionen zusammen. Und es gibt irgendwie, alle hassen sich, weil übelster Stress ist. Und dann habe ich gesagt, und dann war ich bei irgendeinem Vortrag und dann hat er das nochmal so ein bisschen vorgestellt, wie die das machen. Und dachte ich so, ja, das ist ja total bescheuert. Und dann habe ich gesagt, wir machen das jetzt. Und dann war das halt so, dass ich die einfach eine Zeit lang dann, ich habe denen eine Einführung gegeben und dann war ich immer da, wenn die Probleme hatten. Und ich habe dann aber einfach die eine Zeit lang immer sozusagen, die durften halt nicht zurück. Und irgendwann kam dann so die, und jetzt sehe ich das, was der gemacht hat. Und bei dem einen war es halt immer so, der hat dem jetzt halt grundsätzlich immer die Präsentation abgeschmiert, nachdem er 2 Stunden was gemacht hat und dann war alles weg. Und dann habe ich ihm gezeigt, wo das der letzte Stand ist, weil es halt so Versionen gibt. Und das war einfach, also dieser Moment, wenn Leute den Wert eines Tools verstehen und dann anfangen, das wirklich, also sozusagen diese anfängliche Abwehrhaltung abzubauen und die dann überrannt wird von dem, was den Vorteil bringt, das finde ich halt am coolsten. Aber da muss man, also inzwischen bin ich halt so dabei, dass ich immer sage, ja, ist ein bisschen anstrengend am Anfang und ich weiß und dann auch sie mir das anhöre, was da alles so schlimm ist aber einfach ein bisschen warte. Weil die Leute müssen sich einfinden und die müssen dann auch erstmal, okay, es geht jetzt halt jetzt nicht zurück, na dann gut, da muss ich mich jetzt hier irgendwie mit beschäftigen länger und irgendwann wird es das. Wenn ich merke, das wird nicht, also es geht nicht weg, dann gucke ich es mir nochmal genauer an. Weil das gibt es auch. Also das ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie alle in jedem Fall irgendwann klarkommen. Aber meistens hilft es einfach ein bisschen ausdauernd zu sein.
Die Hörerinnen und Hörer können das Dauergrinsen von Christoph leider nicht. Ist ja klar. Ich meine, das ist ja das, was eine deiner zentralen Thesen ist. Und ich kann selber aus Erfahrung sagen, also dieses Umziehen in die Cloud. Ich war ein Virtuose auf Keynote. Ich liebe Keynote über alles. Bin aber mittlerweile auch absolut fein damit, dass die Präsentation eben bei Google zu bauen. Man kann ja immer noch, wenn man sagt, zum Schluss, wenn alle einig sind, das ist jetzt das Ding, sie dann umziehen auf Keynote. Aber das ist, was ich eigentlich das Geilste finde, dass du auch keine Präsentation mehr auch an Kunden verschickst, einfach einen Link. Und wenn dir einfällt, okay, da sind noch 3 Fehler drin, dann kannst du immer noch wieder, weil die immer auf der neuesten Version sind. Das ist einfach cool. Und das war für mich auch der zentrale Moment. Genau.
Ich bin auf jeden Fall weniger Dogmatiker geworden als früher. Aber ich habe jetzt jüngst ein Video gemacht, auch zu einem Tool, hat MP. Mein Kameramann meinte so, was hältst du eigentlich von dem Thema Stylus? Also hier Stifte beim iPad und Co. Weil ich habe immer ein Samsung Note seit der 3er-Serie, weil ich so enttäuscht war vom iPhone. Als die 5er, ich glaube 5S-Version rauskam, außer den Formfaktor, dieses Kantige, was ich gut fand, fand ich es dann echt schwach, auch zu kleines Display. Und die Notes haben immer schon einen Stift dabei gehabt, der halt ein zentrales Tool war. Und wer sich an die ersten Steve Jobs-Präsentationen erinnert, der das iPhone präsentierte, how do we use it with a stylus, und sagt er, yuck, ach, never. Und dann kommt Apple mit dem Apple Pencil, ne? Und dem Apple Pen. Und de facto ist es ja auch nur ein Tool. Und an dem, finde ich, kann man sehr deutlich sehen, wie unterschiedlich Menschen an solche Sachen rangehen. Es gibt einen der teuersten Maler, der noch lebt, ist David Hockney, der diese sehr bunten, knalligen Bilder malt.
Liebe ihn.
I love him auch. Und das Interessante an ihm ist, der malt auf dem iPad. Ja. Weil er sagt, das ist halt so das Tool der Zeit. Der hat auch mit Fotografie experimentiert.
Ganze Ausstellungen dazu mittlerweile.
Genau. Ja. Und da war ich nochmal so, da habe ich drüber nachgedacht, dachte, ja, wenn du halt ein Tool als ein Tool verstehst, um damit etwas zu tun, dann ist es komplett urteilsfrei. Aber wenn man sich festhängt, von beiden Seiten, also jetzt von unserer Seite der Dogmatiker, die sagen, geiles Tool, aber auch von der anderen Seite der Leute, die sagen, auf keinen Fall, ja, dann ist das ein Blockieren für etwas, was ja kein Urteil eigentlich hat, weil du sagst, okay, wenn du damit was Geiles machen kannst, also ich kann zum Beispiel mit meinem S-Pen an dem Note die Videos aufnehmen oder es den Selfie-Modus auslösen und dadurch entstehen bei mir ganz andere Fotos. Mhm. Die kannst du mit dem Selbstauslöser nicht machen, die kannst du auch mit deiner Apple Watch-Dingsbums nicht machen und so. Jetzt ist das Ding halt leider riesig groß, aber es ist halt ein geiles Tool. Ja. Und mich interessiert es deswegen, weil der Mensch ja im Mittelpunkt bleibt und die ja. Art, wie Menschen auf neue Dinge reagieren. Und deswegen interessiert mich eben auch deine Perspektive auf, wie diese ganze Phase diesen Umgang verändert. Und meine Hoffnung war, dass wir sehr viel offener an Themen rangehen. Ich sehe natürlich weiterhin, klar, bei vielen läuft jetzt Microsoft Teams und Zoom und so weiter, aber diese Haltung mit so, ich habe keinen Bock drauf, die bleibt halt in Teilen. Ja. Das hat sich nicht so besonders stark verändert. Das ist meine Wahrnehmung.
Ja, ja, das dauert auch, glaube ich, noch einen Moment. Also da merkst du schon auch, ob die Leute jetzt, ganz viele Diskussionen am Anfang über Teams habe ich darüber geführt, dass wir bald hoffentlich nicht mehr Teams brauchen. Mhm. Also zumindest die Videokonferenz davon, weil ja sich selber gegen, also sich sozusagen persönlich zu sehen, so viel schöner ist. Ich finde es halt immer, man muss halt immer gucken, was für Probleme haben die Leute. Mhm. Wir haben jetzt angefangen im Team, uns gegenseitig zu zeigen, wie wir unsere Tools, die wir benutzen, benutzen. Und dann merkst du erstmal, dann kommst du, wie machst denn du das? Was hast denn du da? Das will ich auch haben, wie geht das? Und in dem Zusammenhang haben wir angefangen, wir benutzen Slack und Asana, also Slack zur Kommunikation, Asana als Task-Organisationstool und die kann man verknüpfen. Und dann taucht das meiste, und ich habe halt irgendwann gesagt, lass uns bitte eins nehmen als Zentralen, weil immer alle so genervt waren von, da muss ich da und irgendwie liest keiner das, was ich schreibe. Und jetzt kann man verknüpfen und dann tauchen die ganzen Kommentare, die man in Asana schreibt, halt in Slack auf. Und da waren alle so, oh, das ist so viel besser. Und plötzlich flutschte das so. Mhm. Das war so, plötzlich hat man Feedback bekommen auf seine Kommentare, auf irgendwelche Aufgaben, die gemacht werden sollen. Sachen wurden auf einmal bewegt und das war... manchmal ist es halt dann, und das hat da aber auch was damit zu tun, zuzuhören, was ist denn das Problem gerade? Also Nutzerzentrierung ist ja immer, also es ist ja nicht nur zu unseren Kunden, sondern das ist für mich auch im Team. Wenn alle immer so, oder es passiert irgendwas nicht, ist ja auch manchmal, du beobachtest das. Der eine macht einfach nicht das, was wir gesagt haben, bewege das. Passiert einfach nicht. Mhm. Warum macht er das nicht? Was ist mit dem? Und da musst du dich halt mit jemandem hinsetzen und fragen, wie arbeitest du denn eigentlich gerade? Warum machst du das nicht?
Ich finde es total super. Ich finde dieses Thema, ich sehe jetzt selber auch nochmal gerade zurück an meine Zeit, als ich versucht habe, bei Think G Suite einzuführen und da sehr, sehr verkrampft war und wirklich genervt war, wenn Leute wieder auf den Apple-E-Mail-Client zurückgegangen sind. Und wo ich heute sage, falsch, das war ein falscher Ansatz von mir. Sondern man hätte einfach sagen sollen, erklär mal warum, was sind die Vorteile, würde gerne mal was lernen. Ich habe jetzt selber auch nicht mehr Google Mail, sondern ich nehme jetzt Spark, weil das ein geiler E-Mail-Client ist und viel besser zu dem Setup, was ich sonst noch habe, um meinen Scheiß geregelt zu kriegen, habe. Und was ich jetzt für mich gelernt habe, auch dieses, so wie du es auch gerade wiedergegeben hast, wie es bei euch läuft, dieses Offensein für, lass mal was Neues ausprobieren. Ich bin jetzt in einem Projekt, ich hatte eigentlich keinen Bock, nochmal wieder ein neues Tool zu lernen, ist auch schon ein altes Tool, ihr werdet lachen, aber zum ersten Mal Trello-Board, hatte, oh, ist nicht noch Trello. Und bin so begeistert, wie geil ich Trello-Boards auf einmal finde. Und
ich allein dieses aber auch immer, diese endlose Begeisterung.
Ja, ist so geil, also, immer wieder was Neues so zu schön probieren.
Michael, ich kann so strahlen, es ist einfach so geil. Also, Trello. Du würdest ein T-Shirt tragen, das ist so großartig. Ja, was ist denn von euch beiden die meistgenutzte App auf dem Handy? Ganz oder die meisten drei?
Ganz klar. Ja, sag du mal, was sind deine drei meistgebrauchten?
Also das kann man ja ganz leicht ausfinden, wenn man runterzieht. Und das hat nichts mit Arbeiten zu tun. Nee.
Nee. Okay, du willst es nicht erzählen? Das
ist Pokémon Go.
Pokémon Go, alles klar.
Okay. Habe ich übrigens angefangen, schlauerweise, weil ich irgendwie so ein, manchmal so eine Tendenz zu Antizyklus habe, als Corona angefangen hat und man nicht mehr raus durfte, was total praktisch ist für Co- nee, ich glaube, die meistgenutzte App ist, weiß ich nicht, Telegram oder Slack.
Mhm. Interessant, ja.
Bei dir?
Ganz klar, WhatsApp ist, ist die Nummer eins und dann ist mittlerweile
Safari. Guck
Spark
mal.
Und Omnifocus. Und, und dann habe ich jetzt eine neue, die ich auch super finde, Braintoss. Weil ich habe nur noch einen Eingangskorb. Es gibt mein Eingangskorb für Jobs ist nur noch mein Handy. Und ich habe früher noch so ein Buch gehabt und die, wenn immer mir einen anderen Job zu, dann mache ich bei Braintoss, kann ich ein Foto machen, eine Note oder reinsabbeln und kriege eine Mail.
Okay, also meine ist auch, WhatsApp und YouTube sind gleich auch bei mir. Fast, fast gleich.
Ja, cool. Ja. Also, jetzt würden wir super gern auch nochmal von dir hören, was dich so inspiriert hat. Was hast du für Bücher gelesen, die dich irgendwie weitergebracht haben? Gibt es da Dinge, die dich geprägt haben?
Also ich lese ja tatsächlich schon sehr viel, immer phasenweise viel und dann wieder gar nicht. Und ich habe so immer so einen Stapel von Büchern, der auf mich wartet. Und ich kann ja auch aus keinem Buchladen rausgehen, um noch ein Buch zu kaufen, noch eins mehr, als ich eigentlich wollte. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, weil das ist ganz viel. Also grundsätzlich privat habe ich ganz viel so, bin ich halt so ein Abenteuerroman-Mensch und habe das also schon als Kind und jetzt fand ich immer beeindruckend. Das letzte beeindruckende Buch daraus fand ich, das heißt glaube ich Tosende Stille. Das ist ein Buch von einer Frau, die mit einem Ruder, wie heißt denn das, so ein Ruder-Kanu, keine Ahnung, über den Pazifik.
Wow.
Gerudert ist und was sie dabei erlebt hat. Und das, das finde ich halt irgendwie schon ziemlich krass. Also gerade auch diese Sportthematik nach wie vor. Dann habe ich aus dem Buch, aus dem das Zitat ist, The Dude and the Zen Master. Das fand ich eigentlich, ich meine, ich liebe Jeff Bridges sowieso und ich finde sozusagen sein, also da spricht er halt, es ist so ein Zwiegespräch zwischen ihm und seinem Zen-Master und das ist irgendwie sehr spannend, sozusagen diese gegenseitige Reflexion auf bestimmte Dinge, das fand ich irgendwie cool. Und arbeitsmäßig, ich habe, ich bin natürlich irgendwann ziemlich hart auf diesem Lean-Startup-Thema hängen geblieben, wobei das Lustige ist, ich habe das vor Jahren mal geschenkt bekommen, als ich noch gar nichts damit zu tun hatte, habe ich das mal bei einem Hackathon gewonnen. Und dann habe ich gedacht, ja, das lese ich irgendwann mal. Habe ich halt nie gelesen. Und dann habe ich irgendwann jetzt im Zusammenhang dann gedacht, ich habe doch dieses Buch noch, vielleicht sollte ich das. Und dann habe ich das gelesen und dachte so, geil, wenn ich das mal eher gelesen hätte, hätte ich noch ein paar andere Sachen anders gemacht. Aber ist halt immer so. Also das so, sind so die wesentlichen Punkte. Und das ist jetzt der Moment, wo ich nochmal gucke, weil ich habe mir nämlich was aufgeschrieben, weil ich kann mir immer solche Sachen nicht merken.
Das waren auch schon drei gute Empfehlungen.
Genau. Ich gucke mal, ob noch was dabei ist. Übrigens, gute Empfehlung für Apps, Bear. Das ist eine Notizbuch-App auf dem Handy.
Sehr schön. Und ich empfehle dir noch eine Folge unseres Podcasts, nämlich die Folge 220. Da haben wir eine Atlantikruderin.
Ah, vier Frauen. Vielleicht ist das
Nee, das ist die andere. Das sind vier Frauen aus Hamburg, die über den Atlantik gerudert sind. Ziemlich cool.
Achso, okay, ich habe noch zwei Sachen, die muss ich noch sagen. Das eine ist, ich lese seit kurzer Zeit das ein Magazin, das heißt Neue Narrative. Kennt ihr wahrscheinlich?
Lesen wir auch.
Das mit Begeisterung. Ich bin ich schicke denen auch regelmäßig über Instagram irgendwie Liebesbotschaften, weil ich das großartig finde, was die machen. Und ich lese sonst fast gar keine Zeitungen, weil ich dazu nicht komme, aber das ist super. Und dann liebe ich Frau Stokowski, die beim Spiegel die Kolumnen schreibt. Das cool. Alles, was die Frau schreibt, kann man lesen. Das ist alles empfehlenswert, vollständig. Inklusive der Bücher. Genau.
Bucketlist haben wir noch.
Ja.
Ja, Bucketlist finde ich am schwierigsten.
Also muss er. Aber einfach drei Sachen müssen nicht die Sachen sein, aber eine Sache, die du noch gerne lernen möchtest, eine, die du noch erleben möchtest und eine, die du gerne vielleicht weitergeben möchtest an die Gesellschaft, an deine Kinder, an deine Kollegen.
Oha. Also.
Und bei Erleben muss was gehen. Also wenn ich deine Sportvergangenheit höre, da hast du bestimmt noch so ein paar Plätze, Orte, wo du nochmal hin möchtest, oder?
Also es gibt unfassbar viele Plätze, die ich noch mir noch angucken möchte. Also ich habe noch ganze Kontinente nicht bereist. Südamerika nur ganz kurz. In Afrika war ich noch gar nicht, glaube ich. Nee, gar nicht. Nicht mal irgendwo am Rand. Da fehlt auf jeden Fall noch einiges. Also ich möchte gerne noch mehr Sachen mir angucken. Und da auch immer, finde ich, auch immer wieder am spannendsten, natürlich irgendwie möglichst so zu reisen, dass man nah an den Leuten ist. Und Dann hatte ich noch so ganz, was ganz Triviales, wenn wir beim Porsche mitfahren. Weil ich habe irgendwie so eine Schwäche für Autos. Keine Ahnung, vielleicht habe ich zu früh zu viel mit Matchbox gespielt.
Weiß wir
ich
haben nicht. Ganz viele Hörer bei Porsche. Vielleicht kommt einer und sagt,
hey. Und ich habe immer gesagt, ich würde mir nie einen kaufen, weil ich leider das irgendwie so, das ist nicht so mein, ne? Ich bin kein Typ, der einen Porsche kauft. Ja. Mal abgesehen vom Geld, aber jetzt einfach. Aber ich würde gerne mal mitfahren. Also wenn mich mal jemand mitfahren lässt, das wäre ganz lustig. Ansonsten, was ich noch lernen möchte, ich möchte alles noch lernen. Ich habe mir mal vorgenommen als Kind, als es immer hieß, was willst du mal werden? Und ich wusste nie, was ich werden will. Ich dachte, was ich werden will, keine Ahnung. Und ich habe als Kind immer eben auch Abenteuerromane gelesen. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, ich möchte gern weise werden. Also weißt du, es gibt doch Medizinmänner zum Beispiel oder so, die halt alles mögen, also die unfassbar viel wissen und vor allem unfassbar viel Erfahrung gesammelt haben in ihrem ganzen Leben und daher eben ganz entspannt sein können, auch mit neuen Dingen ganz entspannt umgehen können, weil sie wissen, das wird schon alles gut.
So Yoda-mäßig.
Ja, genau. Also das ist so, deswegen muss ich unfassbar viel lernen. Das ist also auch sehr schön. Was war das Dritte?
Dritte, irgendwas zu geben, also irgendwas, was du weitergeben möchtest.
Ich glaube, ich möchte einfach weitergeben, die Lust daran, neue Dinge zu finden und auch Sachen rauszufinden, neugierig zu sein. Und einfach Selbstbewusstsein. Ich habe ja zwei Jungs, deswegen den kann man, glaube ich, ganz gut mitgeben, dass man einfach sein Ding macht. Das würde ich gerne weitergeben.
Sehr cool. Also von den drei starken Frauen, über die du berichtet hast, deine beiden Großmütter und deine Mütter, wir sind froh, dass wir aus der Familie die vierte starke Frau heute hier bei uns hatten. Vielen, vielen Dank. Das war eine tolle Stunde mit dir und wir wünschen dir ganz viel Erfolg und Glück auf deinem weiteren Weg und mich hast du sehr neugierig auf viele Themen gemacht.
Mich auch.
Danke.
Dankeschön. So, heute darfst du zuerst.
Ja, also das, was Susanne am Anfang gesagt hat, wie sie quasi in den Podcast gekommen ist und wie wir sie auch eben gerade verabschiedet haben. Starke Frau, also mutig in Berufe gegangen, wo vorher nur Männer waren, sich Themen geschnappt, mutig Entscheidungen getroffen. Ich war wirklich sehr beeindruckt über diesen, ich glaube am 20. März hat sie diesen Artikel über Remote Workshops geschrieben. Also jemand, der, glaube ich, ein gutes Ohr, einen Puls der Zeit hat und ich finde diese, wenn ich es zusammenfasse, diese Mischung aus Lust an Innovation, gepaart aus, ich habe Lust, mit Menschen zu arbeiten und ich bin ein Techie und habe Bock, das beides miteinander zu verbinden, finde ich, zeigt mir, die hat ihren Sweet Spot gefunden, genau das, wo sie gut ist. Und das war auch genau der Grund, warum Bent sie empfohlen hat.
Ich finde ja immer die Momente so spannend, wann Menschen etwas verändern und wie. Ich fand diese Panikattacke, wie sie es beschrieben hatte, sehr, sehr spannend. Das war so das eine Ding, wo ich sagte, okay, das ist eben genau hinhören, hingucken, nicht durchdrehen, was passiert hier gerade, reingehen und wie sie auch Tools wie Meditation eben als praktisches Tool ansieht. Ne? Also es ist kein so, oh wow, und jetzt fangen wir alle an zu fliegen, sondern es ist ein Tool und that's it, da ist nothing crazy mit. Ja.
Geil, dass wir diesen Podcast machen dürfen.
Ja.